Dog Sounds, Neues aus dem Dog Pound.
Herzlich willkommen in den Thomas Nowak Studios. Wir kommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Wir sind natürlich immer noch in der Offseason, aber wir haben doch heute einiges zu besprechen. Dafür ist es aber wieder ziemlich übersichtlich. Wir sind wieder nur zu zweit in die Thomas Nowak Studios. Hat es neben mir heute geschafft, der Stefan. Hallo Stefan.
Guten Abend allerseits. Hallo.
Ja, nachdem wir in der letzten Woche eine äußerst erfolgreiche Folge hatten und dazu auch Rückmeldung bekommen haben, möchte ich denn da gerade mal mit einer Nachfrage auch anfangen. Maximilian Lübbers hat uns geschrieben und gesagt, wir hätten doch in der letzten Woche was vergessen, nämlich rundherum OBJ und das Thema, dass er nicht so häufig da ist. Ja, Stefan, wir haben ja in letzter Zeit auch häufig natürlich intern über OBJ gesprochen und wie weit wir ihn reinnehmen. Wir haben uns dann dazu entschieden, ihn erstmal so ein bisschen rauszulassen, weil er nun gerade auch alle anderen Medien, ob nun speziell über Browns berichtend oder über American Football, NFL allgemein, doch sich sehr auf OBJ natürlich eingeschossen haben und den Wechsel nach Cleveland und man gefühlt gerade eigentlich jeden Schritt irgendwie von ihm beobachten kann. Nun haben wir aber mal gesagt, wenn natürlich die Nachfrage von Maximilian kommt, werden wir darüber mal sprechen. Er hat halt geschrieben, der Junge war nur einen Tag im Training Camp, dann reist er wieder ab. Seit dem Trade war er höchstens dreimal in Cleveland, sowas sollte doch nicht bedenklich sein. Ich persönlich, Stefan, bin da eigentlich bisher ganz entspannt. Wie siehst du das?
Ja, genauso entspannt. Also, ich glaube, wenn ich mir um eine Sache keine Sorgen mache, dann ob OBJ jetzt in dieser Phase der Offseason oft genug schon in Cleveland ist. Ich fand, er hat es taktisch clever gemacht, einmal bei den OTAs da zu sein. Er hat die relativ flott nach dem Trade war er da und hat dann diese Pressekonferenz gegeben. Er hat sich jetzt oft genug zu den Browns committed und oft genug auch über alle seine Social-Media-Kanäle kundgetan, wie sehr er sich wohlfühlt und wie sehr er auch sich auf die Saison freut mit seinen Buddies da. Und ich glaube, also da mache ich mir nun wirklich keine Sorgen. Wenn man natürlich mit OBJ im Gesamtpaket auch den Media-Hype mit nach Cleveland geholt hat, ich glaube, darüber waren sich die Verantwortlichen im Klaren. Auffällig ist so ein bisschen, dass die New Yorker Medien seit dem Wechsel irgendwie immer wieder versuchen, dieses Bild des Egoisten und öffentlichkeitswirksamen Schauspielers und Nicht-Team-Players zu skizzieren, wo witzigerweise ja dann ihm immer wieder jede Menge Ex-Mitspieler und aktuelle Mitspieler beispringen und sagen, hey, ihr kennt ihn gar nicht richtig und wenn einer hier ein Teamplayer ist, dann ist das OBJ. Also das ist immer ganz witzig und man könnte da quasi so einen Media-Meta-Podcast, glaube ich, drüber machen, wer wie, ob National Media, New York Media, Cleveland Media, wie über ihn berichtet. Aber er jetzt natürlich das Playbook genau lernen muss wie alle anderen, versteht sich von selbst, aber wir sind so früh in der Offseason, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn er nicht regelmäßig da ist, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ, weil sich dann alle Öffentlichkeit wieder auf ihn beziehen würde und so oft vielleicht das Arbeiten für alle anderen gerade ein bisschen einfacher macht, bis auf die turnusmäßigen Fragen an Freddy und so, was er denn dazu sagt, der nicht da ist. Aber ansonsten habe ich da kein Problem mit. Ich glaube, da gehen wir d'accord, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war sogar mal mein Gedanke, dass ich so überlegt hatte, ob man das nicht vielleicht auch bewusst so ein bisschen steuert und mit ihm abgesprochen hat, dass er vielleicht zu Anfang nicht dabei ist, damit halt gerade diese Überlagerung in den ersten Tagen nicht so ganz extrem ist, weil er halt nicht auf dem Feld steht, wenn sie trainieren und ihre ersten OTAs durchführen. Oder meinst du, dass ein Team das nicht unbedingt machen würde? Also, dass sie ihn vielleicht doch schon lieber gerne da hätten, aber sie ihm vielleicht auch einfach so diesen Sonderstatus Superstar so ein bisschen zugestehen und er deswegen vielleicht in Absprache bis zu dem und dem Datum irgendwie zusammen was machen kann? Weil da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Also, weil ich auf jeden Fall das Gefühl habe, ist, dass es eine Absprache gibt, mit der beide Seiten leben können. Also, scheint für mich in keinem Interview oder in keinem Bericht irgendwie durch wird irgendeiner mal zwischen den Zeilen, ob Freddy oder John Dorsey oder wer auch immer, unkt so nach dem Motto, naja, was weiß ich, wo der gerade wieder rumturnt in der Weltgeschichte. Das halt nicht, ne? Es ist alles abgesprochen und ich könnte es mir durchaus vorstellen, was du sagst, dass man sagt, wir nehmen am Anfang so ein bisschen da den Druck raus, lassen den Media-Hype ein bisschen verpuffen, komm mal ab und zu. Wir werden, ich bin mir sicher, im Juni, Juli oder so auch zwischendurch immer wieder Off-Season Instagram-Videos sehen, wo Baker, Higgins, OBJ, Landry irgendwo mit nacktem Oberkörper irgendwo in der prallen Sonne irgendwelche Laufwege einstudieren. Also da mache ich mir nur überhaupt keine Sorgen. Wie gesagt, der Medienstar Odell Beckham ist jetzt in Cleveland und ich meine, als Dettentown Cleveland der letzten Football-Jahre darf man auch ein bisschen ruhig jetzt mal den Medienhype mitnehmen, ohne direkt wieder Angst haben zu müssen, dass zu viel ist für dieses Team, weil ich glaube, da haben Freddy und John schon ein bisschen ein Auge drauf. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen und wie gesagt, wir haben ja auch andere Receiver, die dann die OTAs, Raps durchaus nutzen können, weil sie auch durch OBJs Ankunft, glaube ich, einfach mehr Freiheiten in den kommenden Spielen bekommen können. Wie siehst du das? Nehmen wir mal als Namen Antonio Callaway. Was meinst du?
Ja, möglich. Ich weiß gar nicht, was ich da so viel zu sagen soll. Also letztendlich glaube ich schon, da hast du, glaube ich, was ganz Entscheidendes gesagt. Das ist eine Absprache, mit der beide Seiten leben können. Und da steckt schon ein Plan hinter. Deswegen war das für uns oder für mich persönlich bisher auch nie ein Thema, dass wir da groß drüber sprechen müssen.
Ist auch irgendwie gefühlt nicht, weil er ja auch keine, also er kommuniziert ja jetzt nicht in irgendeiner Form, dann sagen würde, er rebelliert gegen diesen Trade und kommt nie richtig an und versucht eigentlich kaum angekommen wieder wegzukommen. Und insofern, also alles irgendwie gut, passt so. Punkt.
Genau, das würde ich nämlich auch so sehen. Maximilian, ich hoffe, dass du mit unserem Ansatz vielleicht was anfangen kannst. Du scheinst ja etwas anderer Meinung zu sein. Das kann ich sogar auch irgendwie verstehen. Wir werden, glaube ich, erst im Laufe des Sommers sehen, dann in welche Richtung das geht und ob das alles so gut gewesen ist. Man ist nachher natürlich immer schlauer. Das gilt auch bei OBJ und seinem Verhalten, dass er unabhängig davon das ein oder andere schöne Ding im Herbst runterpflückt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Auch ihr mit uns da draußen geht da wahrscheinlich d'accord. Ich habe es gerade angesprochen. Wir hatten die erste Woche, wo die OTAs anstanden, die sogenannten Organized Team Activities, bei dem halt Odell nur am ersten Tag dabei gewesen ist, nämlich am Dienstag. Lass uns da mal über ein paar Namen sprechen, Stefan. Zuallererst gab es eine Mitteilung, das war noch davor, dass man ja den lieben LJ Scott verpflichtet hat. Über den habe ich mit Arne ja auch letzte Woche kurz gesprochen, bevor wir dann über unser Mineralwasser im Büro gesprochen haben. Er hat 3 Tage später sich schon wieder entschieden, ja, Football ist vielleicht doch nicht so unbedingt was für mich. Und jetzt hat man einen neuen Running Back verpflichtet, Ernest Johnson hat in der AAF sogar gespielt, in der legendären, für die Orlando Apollos, war dort, ich weiß gar nicht, wie viele Spieltage haben die gespielt, 4 oder 5, dann war er insgesamt mit den drittmeisten Rushing Yards ausgestattet, nämlich 372 mit 64 Carries, kommt vom College South Florida. Werden wir natürlich sehen, inwieweit er eine Chance bekommt. Wahrscheinlich ist er auch da nicht besser ausgestattet in seinen Chancen als ein AJ Scott. Hast du da irgendwie noch weitere Infos, die ich vielleicht auf der Schnelle nicht gelesen habe? Die ich auf der Schnelle nicht gelesen habe. Ich habe heute ein extremes Sprachproblem, wie du merkst.
Das ist in Ordnung. Ich übernehme kurz, dann kannst du dein Sprachzentrum neu justieren. Ich glaube, dass bei ihm, wie es auch bei LJ Scott, einfach darum gegangen wäre, vielleicht im Dreikampf oder dann Zweikampf mit Dontrell Hilliard irgendwie sich einen Platz im Running Back Room zu ergattern oder Platz auf der Practice Squad. Weil der Running Back Room ist ja im Moment so ein Work in Progress. Wenn man ihn komplett sieht, also quasi ab Woche 9 in Klammern mit Kareem Hunt, hat man Kareem Start jetzt, Nick Chubb, Kareem Hunt und Duke Johnson. Wo uns wirklich, ich glaube, auch unwidersprochen jemand einen Running Back Room in der NFL nennen sollte, der besser ist. Also der New Orleans Running Back Room ist durch Mark Ingrams Abgang schwächer geworden auf jeden Fall. Der wäre der erste, der mir noch einfallen würde. Aber ansonsten fällt mir bei den anderen Teams kein Running Back Room an, der vom Papier her so qualitativ gut ist. In Klammern abbrochen. Neumann, Kareem Hunt seine Sperre abgesessen hat, wie dieser. Nun gibt es halt dieses Fragezeichen, ja, Duke Johnson. Und by the way, wenn wir immer darüber gesprochen haben, wie Freddy auf OBJ-Fragen zu dessen Abwesenheit reagiert, liebe Hörer, vergleicht sie doch einfach mal mit den Antworten, die Freddy Kitchens gibt, wenn er auf Abwesenheiten von Duke Johnson reagiert. Da ist er deutlich schmallippiger, ein bisschen pissed, wie die Amerikaner sagen. Also ganz andere Tonlage, wenn man das mal vergleichen will. Ja, da bleibt abzuwarten, passiert mit ihm noch was oder findet man einen Weg, ihn doch irgendwie bei Laune zu halten und mit ihm seine Qualitäten einzusetzen. Also insofern mit allem, was am Ende dieses Running Backs Rooms an Namen kursiert oder jetzt geholt ist, geht es, glaube ich, nur um einen möglichen Platz 4. Und da ist im Prinzip, glaube ich, egal wer da jetzt von hinten drückt, Dontrell Hilliard auch ganz gut dabei, weil über den hat man zuletzt auch wieder Gutes gehört. Der soll in der Pause auch ganz gut gearbeitet haben, oder?
Ja, er soll vor allem, so wie ich das gelesen habe, viele Catches bekommen haben, also auch im Passspiel eingebunden worden sein. Ich habe ja eigentlich eher damit gerechnet, dass wenn er es irgendwie ins Roster schaffen sollte, was ja gar nicht so einfach ist, das hast du ja gerade schon angesprochen, in der Running Back Position und wenn er ins Spiel eingebunden wird, er eigentlich eher jemand ist für die Special Teams. Aber andererseits dachte ich mir, naja, vielleicht hat man da ja auch einfach ganz bewusst was vor, denn da sind wir denn ja auch so ein bisschen bei Antonio Callaway, den ich jetzt nochmal zurückholen möchte, der ja auch einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen hat. Und man hat ja gerade auf Right-Receiver-Positionen eigentlich sehr, sehr wenig getan. Vielleicht ist das ja eigentlich so ein erstes Anzeichen, dass man sich nicht nur dachte so, ja, die Receiver-Position ist an sich gut besetzt, sondern wir gehen auch irgendwie mit einem breiten Running-Back-Core in die Saison, weil der auch einfach quasi teilweise so ein bisschen auf die Receiver-Position mit verteilt wird.
Ja, auch eine Variante sozusagen, wenn uns Duke Johnson doch noch von der Fahne geht, wenn wir einen Trade mit ihm machen wollen oder er einfach quasi so lustlos daherkommt, das keinen Sinn mehr macht, dann haben wir quasi diesen Hybrid von jetzt auf gleich nicht mehr im Running Back Room. Wenn wir aber sagen, Dontrell Hilliard kriegt auch mehr Catches, wird so ein bisschen in die Duke Johnson Backup-Rolle gedrängt, dann hättest du einen, der zumindest als Nachfolger in die Rolle reinwachsen könnte, um deinen Running Back Room auch ein bisschen variabel zu halten, könnte ich mir vorstellen.
Ja, hast du recht. Also das habe ich jetzt in dem Moment gar nicht bedacht, aber klar, man muss ja immer noch damit rechnen, dass Duke Johnson nicht unbedingt bleibt. Auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also ich kann mir vorstellen, dass er damit zumindest schon mal dahingehend gute Werbung für sich einfach jetzt macht, Dontrell Hilliard, dass er ein ernstzunehmender Kandidat nachher im Training Camp sein kann, um diesen Schritt ins 53er-Roster zu schaffen und man sich vielleicht dann auch, selbst wenn Duke Johnson noch da sein sollte, weil man ihn vielleicht erst später tradet oder Wunder, was geschieht, er doch einfach bleibt, dann mit 4 Running Backs in die Saison geht. Da bin ich eigentlich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade im Zusammenspiel mit den Receivern halt. Also inwieweit man da die Running Backs auch wieder ins Passspiel mit einbindet. Denn da haben wir ja insgesamt, also ich würde ja dann fast sagen, 4 sehr gute Receiver nochmal auf der Running Back-Position.
Ja, und da hat Chubb ja wirklich in der zweiten Saisonhälfte vor allen Dingen alle widerlegt, die gesagt haben, okay, der kann rennen, ist ein Monster, aber also fangen kann er halt nicht. Die hat er ja eines Besseren belehrt in den Spielen dann. Auch durchaus. Hier genau. Nämlich an diesen einen kuriosen Touchdown, den er fängt, ich glaube im Spiel in Cincinnati, nach links unten in die untere Ecke da der Endzone, wo er im Prinzip 2-3 Sekunden braucht, bis klar ist, ob er den Ball gefangen hat. Und der Catch war ja unmenschlich. Also insofern, bin ich bei dir. Sind wir da gut ausgestattet? Wird die, auch die Variabilität zwischen Running Back als Running Back und Running Back als Passempfänger angeht, ja.
Ja. Also deswegen habe ich jetzt Chubb da auch bewusst mit reingenommen als guten Catcher, weil ich glaube halt nicht, dass das Ende der Saison eine Eintagsfliege war und er jetzt wieder alles fallen lässt, was ihm entgegenfliegt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Und es könnte natürlich sein, dass wir eine etwas passlastigere Offense jetzt werden, auch mit Todd Monken. Aber dann natürlich Running Backs zu haben, die auch noch fangen können, ja, perfekt.
Ja klar, weil das macht dein Spiel natürlich noch viel, viel unberechenbarer. Ja. Und es zittern ja eh schon viele ein wenig, habe ich das Gefühl, von den Browns, weil sie auch gerade mit den neuen Coaches nicht so ganz wissen, was da kommt, weil da hatte ich auch so den Gedanken jetzt gerade, als die OTAs losgingen, vielleicht ist das sogar auch gerade für den Baker Mayfield jetzt ganz gut, dass nochmal alles neu ist, in Anführungszeichen, denn man sagt ja immer, gerade das zweite Jahr ist ja für so einen Quarterback dann das Schwierige, weil dann haben sie alle einmal Tape von dir, dann wissen sie irgendwie, was in dem System kommt und wie der Quarterback unter Druck in dem eigenen System reagiert. Dadurch, dass du jetzt nochmal so gewisse Neuerungen hast, kann ich mir vorstellen, dass da auch einfach dann Dinge passieren, die die Teams gerade nicht unbedingt erwarten.
Ja, absolut von Vorteil. Und ich meine, du hast ein Ziel angesprochen, was Baker in der zweiten Saison liefern muss, nämlich variabel zu bleiben, weil die Gegner jetzt einmal Tape von ihm haben. Aber wenn das zweitgrößte Luxusproblem eines Baker Mayfield ist, was immer wieder diskutiert wird in den Medien in Cleveland, ob er es schaffen wird, alle seine Receiver bei Laune zu halten, indem er die Bälle gleichmäßig verteilt, dann reden wir wirklich von einem Luxusproblem. Also ob die Verpflichtung von OBJ dazu führt, dass andere irgendwie nicht genug Pässe kriegen von ihm. Und ob er es schafft, irgendwie zu sagen, wie entscheidet er sich, wenn Beckham zwar eine Coverage ist, schmeiße ich ihn trotzdem an, weil ich sage, trotz Coverage ist er für mich die sicherste Bank. Oder nehme ich dann einfach Callaway, der dann irgendwie gegen den Nummer 3 Corner spielt und den natürlich auch abhängen kann, besonders wenn er sich in so guter Form präsentiert wie jetzt. Also wenn das die Frage ist, um die wir uns am meisten Gedanken machen müssen, dann wird mir nicht bange, ganz im Gegenteil. Aber die ist natürlich berechtigt, weil ich meine, guck dir die ersten vier Receiver an, die wir haben, mach den Vergleich nochmal beim Running Back rum. Und es ist so komisch in Bezug auf die Browns davon zu sprechen, dass man eventuell irgendwo der beste Receiver-Core oder Running-Back-Core der Liga hat, aber guck dir die ersten vier an, also alles zu bescheiden wäre dann auch falsche Bescheidenheit bei der Qualität, die da rumläuft, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil wenn ich die Namen halt so lese, ne, Landry, Callaway, Beckham, Higgins, bei dem ich ja immer noch glaube, dass er mal den richtig, richtig großen Sprung nochmal macht. Wobei man sich ja schon fast dann fragen muss, wenn er die Nummer 4 wahrscheinlich wird, ja, wie soll er das eigentlich überhaupt schaffen, wenn er nur die viertmeisten Catches bekommt, aber dann noch mit einem Radley dahinter, der letztes Jahr schon eigentlich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, gute Leistung gezeigt hat, aber da hatte ich den Eindruck, da kann man halt auch drauf aufbauen, deswegen hast du ihn natürlich jetzt auch behalten, als einen John Dorsey. Und dann freue ich mich ja immer noch ganz besonders auf unseren Shihi Giuseppe.
Ja.
Derek Willis ist ja, glaube ich, auch noch mit dabei, der ja auch letztes Jahr dabei gewesen ist.
Genau, hast noch Jalen Strong geholt in der Offseason.
Genau,
Jalen Strong. Genau. Also es wird ein Hauen und Stechen, wenn du sagst, du gehst eventuell mit 6 Receivern in den 53er-Roster. Ja, viel Spaß. Also.
Ja, also dadurch, dass natürlich 4 Plätze eigentlich schon vergeben sind,
ja, wenn
jetzt keine ganz großen Überraschungen passieren. Also das wird für die anderen wirklich eng, halt auch für den Radley und Willis, die letztes Jahr dabei gewesen sind.
Ja.
Also ich bin da auch super entspannt, zumindest, was das angeht.
Total. Können wir auch, glaube ich. Und wie gesagt, Callaway hast du angesprochen, hat jetzt bei den OTAs von Baker ein Riesenlob bekommen, von Freddy ein Riesenlob bekommen, sei in besserer Verfassung, laufe die Routen viel smoother, bessere Hände, lässt nicht mehr viel fallen. Ja, und dann kommen halt viele, die sagen, naja, er war ja letztes Jahr rein vom Talent her schon ein Erstrunden-Pick, rein vom Talent, durch die Off-Field-Issues dann in Runde 4 gefallen, Risikopick, aber wenn er jetzt wirklich quasi sich alles auszahlt, ja, dann hast du natürlich wirklich einen Stil gemacht. Ne? Also ich erwarte auch einiges von ihm in der zweiten Saison jetzt.
Ja, und er darf natürlich nicht irgendwie sich wieder irgendein Ding leisten. Das
er darf seinem Bruder sein Auto nicht mehr ausleihen. Weil dann finden die Cops wieder irgendwie Gras. Ja, oder Wachenteile.
Da liegen wieder irgendwelche Teile nachher rum. Genau.
Ja.
Aber ja, vielleicht ist er auch einfach konzentrierter geworden. Und dann hast du ja oft den Effekt, dass wenn die Jungs sich dann ein bisschen mehr mit Football auseinandersetzen und mit dem, was in so einem Playbook steht, dann sieht das auf dem Feld auch plötzlich alles viel, viel besser aus. Ich meine, die Erfahrung haben wir nun schon öfter gemacht. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass das so weit hergeholt ist bei ihm, dass das auch so ein Mitgrund ist, warum er letzte Woche dann plötzlich so glänzen konnte in den ersten Tagen.
Ja, ganz bestimmt. Also ich meine, wir haben ja immer wieder diesen Aspekt, er ist auch ein junger Vater, hat jetzt das erste Jahr quasi geschafft, ist vielleicht, hat sich eingelebt, fühlt sich wohl, spürt die Wertschätzung der Organisation, darf sich sicher sein, dass er in einem der besten Receiver-Cores eine Rolle spielt, also muss ihn nicht hinten anspielen, hat also keinen Grund zur Unzufriedenheit, kann auf eine gute Rookie-Saison zurückblicken. Also beste Voraussetzung. Wie gesagt, wenn der Pfeil nicht im Kopf zurückkehrt, sondern außerhalb des Kopfs bleibt, dann wunderbar.
Dann kommen wir vielleicht nochmal zur Linie, die ja nicht unbedingt vor den Receivern stehen, sondern die stehen ja vom Quarterback. Die Receivers stehen meist, häufig zumindest die meisten, auf selber Höhe. Nämlich die Offense Line. Da gab es so ein bisschen Zweifel jetzt in den ersten Tagen um Austin Corbett. Kann er die Lücke so füllen, die er füllen sollte? Stefan, wie waren da so die Eindrücke von dem, was du gelesen hast?
Gemischt eher. Also er hat wohl First Team Reps sich abgewechselt mit Kyle Kalis. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Immer mal wieder waren auch Berichte zu lesen, dass man doch sehr gut identifizieren konnte, wer in der O-Line der Neue, also der ja nicht mehr Rookie, aber der neu in diese 5er O-Line reinkommt, ist, nämlich Corbett, und der dann doch noch einiges zu lernen hat, was an sich nicht schlecht ist. Und Dorsey hat ja auch im Prinzip gezeigt, dass er gesagt hat, er traut ihm dazu und Kitchens auch, und sie haben aber trotzdem ja auch noch einige Veterans geholt, die dann auch einspringen könnten, wenn er doch noch ein bisschen länger dauert. Aber war jetzt nicht so, dass die Reaktion nach den ersten OTA-Eindrücken so war, so nach dem Motto, wow, fließender Übergang, Seidler ist weg, man merkt gar nicht, dass er weg war, Corbett füllt die Lücke sofort aus. Also ich glaube nicht, dass die O-Line deswegen komplett zusammenbricht, aber er muss erst noch ein bisschen in die Rolle wachsen, und da bin ich gespannt, wie der Sommer sich bringen wird. Und wie viel Geduld auch Freddy Kitchens dann hat, wenn absehbar ist, dass der Fortschritt nicht schnell genug geht, ob er dann auf Nummer sicher geht und dann doch einen der Veterans dann einen vorzieht und sagt, okay, dann müssen wir halt hinter den Kulissen noch ein bisschen arbeiten, bis du soweit bist. Da finde ich, ist eine der spannenderen Geschichten, rein von der Position her, für die Offseason jetzt.
Ja, also deswegen sprechen wir es halt auch an, weil ich glaube, das ist ein Thema, da werden wir uns wahrscheinlich auch gerade im Training Camp nachher intensiver mit auseinandersetzen. Wenn man denn auch intensiver dort Eindrücke bekommt, denn so eine Offensive Line, muss man ja wirklich sagen, ist doch immer sehr, sehr sensibel. Und ich finde ja immer, keine Positionsgruppe kann sich auch innerhalb einer Saison so extrem wandeln wie so eine Offensive Line. Von daher muss man da einfach, also ich finde sogar noch extremer als bei anderen Positionsgruppen und bei anderen Spielern, einfach wirklich die Monate abwarten, bis es nachher wirklich losgeht, wie sich das da entwickelt. Also, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie wir sogar letztes Jahr im August noch da gesessen haben und gerade als es um die Left-Tackle-Position ging, irgendwie schon fast verzweifelt waren, weil wir eigentlich dachten, da gibt es überhaupt keine Lösung. Und letztendlich waren wir doch, glaube ich, alle ganz zufrieden damit, wie dies nachher in der Saison gelaufen ist.
Ja, total. Wir hatten ja auch so ein bisschen Angst, als Hugh dann die Variante, wir ziehen Bitonio auf Left Tackle raus und berauben ihn seiner Stärken auf Guard und um Gottes Willen, und Harrison durfte starten und oh Gott, also am Ende, aber ich gebe dir total recht, für mich ist auch die O-Line eine der, also der Mannschaftsteil im Prinzip, der ja klar aus den Stärken der Einzelspieler lebt, aber kein anderer Mannschaftsteil lebt ja auch aus dem Zusammenspiel und der Addition der Stärken, ja, aus der Synergie, aus dem, wie das zusammenpasst. Also klar, dass die zwei Corner sich auch einig sein müssen und dass die zwei Safeties hintereinander interagieren müssen, alles klar, aber diese O-Line funktioniert ja als ein Block, und den Corbett, der da reinkommt, auch ein bisschen braucht, um Teil dieses Blocks zu werden und nicht nur einer von fünf in diesem Block, ich glaube, ist auch durchaus schwer und anspruchsvoll.
Ja, weil da muss halt wirklich in dieser Positionsgruppe ganz, ganz viel auch harmonieren. Und das ist halt die Herausforderung. Und warum denn aber gleichzeitig auch das ganze Gebilde, was da einfach als O-Line existiert, so schnell stehen und fallen kann. Und wie ich sagte, ich finde, dieses Wort passt da so wunderbar, immer sensibel halt einfach ist an sich. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei und wir werden es einfach weiterhin beobachten, da wird es sicherlich rund um die O-Line auch noch, wie auf anderen Positionsgruppen, viele andere Geschichten geben. Über einen Spieler wolltest du noch sprechen, nämlich Jermaine Whitehead, denn da war es auffällig, dass er jetzt in den ersten Tagen auf Linebacker-Position viele, viele First-Reps bekommen hat. Nun soll man ja bedenken, es ist Mai und das Ganze nicht so ganz überinterpretieren. Aber es spricht natürlich schon immer erstmal für einen Spieler, wenn so zu Anfang der ganzen Vorbereitung die Coaches sich ein zumindest mal, ich sag jetzt mal gar nicht das Vertrauen geben, sondern intensiver angucken möchten. Dann scheinen sie ja wahrscheinlich irgendwas da drin zu sehen in diesem Spieler.
Ja, absolut. Ich meine, jede Rap ist wichtig und du hast keine zu verschenken in keiner der OTAs, in keiner der Minicamps, in keiner der Off-Season-Practice-Nummer. Und wenn du dann mitkriegst, dass Jermaine Whitehead viele First-Team-Raps kriegt, auf der Strong-Safety-Position, wo ja eigentlich Morgan Burnett gesetzt schien, oder dazu quasi, dass es auch Formationen gibt, quasi mit fünf Defensive Backs, dafür manchmal nur mit zwei Linebackern. Ich glaube, dass wir von Steve Wilks eine ganz flexible und variantenreiche Defense sehen werden. Und insofern macht der Name dann schon nochmal auf aufmerksam und ploppt so raus, weil er halt jetzt so sehr sich ja beim ersten Team mitmachen durfte und sich auch nochmal gewissert, dass er ja im Prinzip auch Starter war in Green Bay und als sie ihm viele den Kopf geschüttelt haben, als sie ihn Ende Oktober dann ja quasi entlassen haben, die Browns Gedanken zugegriffen haben über den Waiver. Also ich finde es gut und auch, glaube ich, so dem Trend in der NFL entsprechend, wenn man im Zusammenspiel der Defense und zwischen Linebacker und Defensive Backs eine Positionsvariabilität schafft, um eben nicht ausrechenbar zu sein. Und ich meine, wir erinnern uns alle, wie die Chargers gegen die Bills in den Playoffs, gegen die Ravens agiert haben und dann viele schnelle Jungs aus dem Backfield reingesetzt haben, um dem Run-Game der Ravens Probleme zu bereiten. Also ich finde es besser so, als wenn man sagt, okay, die spielen immer Muster 1 und wenn Muster 1 nicht geht, dann Muster 1 mit Abweichung. Ist für mich ein Zeichen, dass Wilks das ganze Variabel angeht. Oder siehst du das anders?
Nee, also das traue ich Wilks durchaus zu. Vor allem noch mehr als einem Greg Williams, der ja in seiner Ausrichtung doch viel, viel statischer herangeht an so einer Zusammensetzung einer Defense. Ich bin halt gespannt, ob das allgemein vielleicht auch eine Veränderung gibt in der NFL. Also da hatten wir, glaube ich, sogar auch nach dem Charterspiel in den Playoffs, ich meine sogar auch hier in dem Podcast kurz drüber gesprochen, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen dauerhaft etwas sein kann, was mehrere Teams übernehmen, weil sich das vielleicht auch einfach der Veränderung des Spiels sehr anpasst. Also weil einerseits dass die Liga ja seit Jahren immer passlastiger wird und es deswegen ja schon Sinn macht, irgendwie mehr Defensive Backs jetzt rein in der Theorie, wenn man so grob drüber nachdenkt, aufs Feld zu stellen. Und gleichzeitig bringst du natürlich mit Defensive Backs nochmal viel, viel mehr Tempo rein, wie du gerade sagtest. Auch um das Laufspiel zu stoppen oder gerade wenn du irgendwelche Blitzing-Packages aufs Feld bringen willst, bist du da vielleicht auch nochmal variantenreicher, schwerer auszurechnen. Da bin ich eigentlich noch mehr gespannt als jetzt nur bei Steve Wilks selbst. Dann muss ich die Browns jetzt mal gerade ein bisschen zurückstellen, nicht falsch verstehen da draußen. Aber ich glaube nämlich, dass es da eine Veränderung in der NFL auch geben kann. Ob es nun so kommt, werden wir sehen.
Ja, absolut. Ist ja auch spannend. Ist ja dieses Hase- und Igel-Spiel beim Taktieren. Ne? Genau. Wie verändert sich die Offense? Wie reagiert die Defense drauf? Was bietet die Defense an? Wie geht die Offense damit um? Und ich finde, wir haben in den letzten Monaten so oft wie nie bei Spieler Charakterisierung oder Einordnung so dieses Wort gehabt, ja, der ist so eine Art Hybrid zwischen Cornerback und Safety, kann aber auch Linebacker spielen. Er ist mir in den letzten Jahren nie so oft untergekommen, wie dieses Jahr auch gerade in den Pre-Draft-Rankings und Positionsbeschreibungen. Und du hast halt auf zwei Ebenen halt eine Variabilität. Einmal bei den Spielern selber, die nicht mehr klar einzuordnen sind für eine Position. Also der kann nur Corner und nichts anderes. Nein, der kann eben auch Safety und der kann auch Linebacker, wenn es sein muss. Und wie du gerade zu Recht, finde ich, auch gesagt hast, im Zusammenspiel der Defense, welche Position besetze ich eigentlich wie? Und also so eine doppelte Variabilität, die ich auch total spannend finde und ich glaube auch viele Offenses für Probleme stellen wird, weil da halt auch, klar, bei aller Kreativität der Playbooks, halt auch was völlig Neues auch teilweise angeboten wird von der gegnerischen Defense.
Genau, also Da passt das, was du gerade sagtest, Katz-und-Maus-Spiel ja sehr gut, ne? Weil wenn natürlich diese Veränderung kommt, dann kann man damit rechnen, dass, wenn die denn erfolgreich ist, natürlich auch sich in der Offense wieder irgendwie was verändern kann. Und dann hast du natürlich dieses, genau dieses Wechselspiel, dass das dann vielleicht so alle paar Jahre sich mal wieder verändert, bis dann sowieso irgendjemand wieder kommt und eine ganz neue Idee mitbringt und das alle kopieren. Und
Genau.
da muss man ja sowieso eigentlich immer mit rechnen in diesem Sport.
Macht ihn ja so reizvoll für uns Nerds.
Auf jeden Fall, so sieht's aus. Aber ich glaube nicht nur für uns, ich glaube auch für diejenigen, die sich da so ein bisschen oberflächlich mit auseinandersetzen. Das soll oberflächlich soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein. Man kann es ja gar nicht von einem erwarten, sich da so intensiv teilweise auch einzulesen in die ganzen Möglichkeiten, die der Footballsport so bietet.
Ja.
Ich würde sagen, wir belassen es bei den OTAs dann einfach für diese Woche. Es geht jetzt in den nächsten 3 Wochen damit auch noch weiter. Deswegen werden wir in den nächsten Folgen natürlich auch immer mal wieder darüber sprechen, über die Eindrücke, die wir so mitbekommen, über Spieler, die positiv, negativ auffallen, je nachdem, was es da so für Geschichten gibt. Eine Sache können wir jetzt aber noch ansprechen. Die hattest du eben noch mitgebracht im Vorgespräch, nämlich Kareem Hunt. Ich muss zugeben, ich habe es leider nicht gesehen bis heute. Du sagtest, der wurde auf der Pressekonferenz sehr gegrillt. Gleichzeitig doch aber auch für diesen Auftritt, so wie ich das verstanden habe, sehr gelobt. Erzähl da mal ein bisschen was von deinen Eindrücken.
Also es war halt am Rande der OTAs sein erster Pressekontakt mit den Beatwritern seit seiner Verpflichtung. Und ich glaube, waren es so 18, 19 Minuten lang, diese Interview-Sessions, wo natürlich immer wieder Fragen kamen zu dem Vorfall, zu der Attacke gegen die Frau, zu seiner Rehabilitation off the field. Und ich finde, also es ist und bleibt ein schwieriges Thema. Wenn man ihn zu sehr lobt, heißt es auch, guck mal, die haben vergessen, der ist eigentlich auch ein Frauenschläger. Ich würde es mal einfach so nennen. Das, wie er sich da verkauft hat im Sinne von, er ist auch bei der 9., 10., 11. Frage, wo er wieder quasi zu Kreuze kriechen musste, höflich geblieben. Fand ich bemerkenswert, weil einfach menschlich gewesen wäre zu sagen, okay, ich habe jetzt, glaube ich, alles dazu gesagt, können wir bitte über einen Sport reden oder wie auch immer. Er hat sich da eigentlich sehr zurückhaltend, ruhig und nicht aus der Fassung bringend präsentiert. Das ist dann auch so, hat auch Echo wiedergefunden in der Berichterstattung. Und er hat ganz nebenbei in den Einheiten, die er mitgemacht hat, auch alle nochmal überzeugt und hat gesagt, ist ja Wahnsinn. Also wir dürfen auch nicht vergessen, bei dieser ganzen Geschichte, die immer mitspielt, was für einen unglaublichen sportlichen Mehrwert der einfach mitbringt. Und ja, ich glaube, teilt sich einfach in zwei Lager, in die, die sagen, ist mir egal, die Browns sind dafür zu verachten, dass sie ihnen noch eine Chance gegeben haben, und die, die sagen, okay, guckt euch an, was er alles tut, und um diesen Fehler irgendwie nicht wieder gut machen zu können, aber sich dafür zu rehabilitieren und ein besserer Mensch zu werden. Er ist jetzt irgendwie Teil natürlich auch der Öffentlichkeitsarbeit, denke ich, hat sich jetzt taufen lassen am Sonntag. Freddy und John waren als Überraschungsgäste halt auch da. Also sagen wir mal so, das Ganze hätte auch deutlich mehr in die Hose gehen lassen können. Und ich würde gerne mal Mäuschen gespielt haben bei der Kommunikationsabteilung der Browns, als sie entschieden haben oder sich nicht länger wehren konnten, ihn auch quasi mal wieder vor die Kameras und vor die Presse zu stellen. Ich glaube, die werden damit auch sehr zufrieden gewesen zu sein, wie er sich jetzt hier präsentiert. Und ja, er wird diesen Rucksack halt immer mit sich rumschleppen, und bleibt zu hoffen, dass er wirklich das nachhaltig hinkriegt, sich voll auf den Sport zu konzentrieren und diese zweite Chance irgendwie zu ergreifen, weil dann ist er einfach eine unfassbare Verstärkung, rein sportlich gesehen.
Ja, ich habe halt, also jetzt schon vor der PK hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass ihm persönlich aber auch sehr, sehr viel daran liegt, dass er sich so ein bisschen davon rehabilitieren kann. Weil er hat ja auch schon kurz danach, nach dem Vorfall und nachdem die Browns ihn dann geholt haben, gesagt, dass er selber Maßnahmen ergreift, damit das nicht wieder passiert. Ich glaube, Anti-Aggressionstraining und sowas hat er da auch selber
Ja.
erwähnt. Und John Dorsey hat ja damals auch gesagt, wir machen da eine Null-Toleranz-Grenze, also wenn da irgendwie noch mal etwas passiert, dann ist er sofort weg. Ich habe aber, wie gesagt, zusätzlich den Eindruck, dass ihm auch wirklich daran gelegen ist, dass er in der Öffentlichkeit selber mitteilen kann und verkaufen kann, dass ihm halt wirklich viel daran liegt, dass er einen Fehler gemacht hat und dass das nicht wieder passieren soll.
Ja,
Was man ja grundsätzlich natürlich losgelöst von dem, was er damals getan hat, ja schon mal an sich ein gutes Zeichen ist. Denn wenn man jetzt so in die NFL reinguckt, hast du dieses Vorgehen in der Regel eigentlich nicht.
nee,
Also
also du hast
wenig
bei ihm,
vereint.
absolut, bin ich genau bei dir. Du hast bei ihm auch den Eindruck, er ist total dankbar und auch vielleicht immer noch ein bisschen überrascht, dass er diese zweite Chance gekriegt hat. Also ich glaube, er hat in den ersten Wochen nach seiner Suspendierung wahrscheinlich auch immer mal wieder nicht damit gerechnet, dass er noch eine zweite Chance im Football bekommt. Den Eindruck macht er halt auf mich.
Ja.
Und insofern, am Anfang haben wir auch drüber gesprochen, ich meine, wir waren ja live on air quasi, als die Nachricht damals reinploppte und wir haben ja dann auch live kontrovers darüber diskutiert, ob wir das jetzt gut finden in der ersten Reaktion, dass er kommt oder nicht. Aber und ob es auch gut ist, dass er jetzt wieder in seiner gewohnten Umgebung quasi mit seinen Homies ist, weil er ist ja ein Ohio-Guy. Und ich glaube, im Moment wirkt es eher so, als wenn es ein Vorteil für ihn wäre, weil er halt all seinem Umfeld auch beweisen will, dass er eben der nette Gute ist und eben nicht der aus dem Video. Und ihm das gut tut, dass das Umfeld auch quasi ein bisschen, ja, nicht abschirmt, aber umsorgt und wie auch immer. Also er fühlt sich zu Hause und zieht daraus irgendwie positive Energie, anstatt zu sagen, okay, da sind immer wieder irgendwelche Attraktionen, die mich ablenken und die mich wieder in die Scheiße reiten können, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und insofern dringt ja im Moment auch nichts Negatives nach außen. Klar ist aber auch, wenn er in Woche 9 wieder dabei ist, wird die ganze Geschichte natürlich wieder auf ihn einprasseln und der ganze Rucksack von den Medien auch wieder da abgestellt. Also er wird ja nicht Woche 9 spielen und dann sagen, ah, das ist Kareem Hunt, ja, das stimmt, der war mal ein ziemlich guter Footballer und guter Running Back, jetzt ist er wieder da, sondern die Geschichte wird natürlich, ja, bis an sein Karriereende immer wieder aufgewärmt.
Ja, klar, da hast du recht. Also, da kann er sich jetzt noch so häufig vor die Presse setzen, wahrscheinlich. Das wird bei seinem ersten Spiel ganz sicher und in der Woche davor thematisiert und dass man ihn damit wieder konfrontieren wird. Umso besser vielleicht aber auch, dass er jetzt schon diese Auseinandersetzung einfach auch führt, dass er auch so ein bisschen vielleicht auch vorbereitet ist und weiß, was da auf ihn zukommt.
Ja, und die Frage ist ja auch, ob die Geschichte von dem, so nach dem Motto von dem, der immer schon schlecht war und in dem Video hatte sich geäußert, zu schreiben ist. Baker hat, glaube ich, in einem Interview gesagt, er hätte sich mit wem hat er sich unterhalten, mit Mahomes und mit Kelsey und die hätten in den höchsten Tönen vom Menschen Kareem Hunt gesprochen. Also, wie gesagt, wir sind ja jetzt hier kein Psychologie-Podcast, sondern reden über die Browns, aber ja, er macht jetzt in all dem, was man liest und hört und ihn auch beobachtet, jetzt nicht so. So den Problemfall, der immer der Problemfall fallen wird und der jetzt nur quasi, weil er an der kurzen Leine ist, mal, also ist jetzt glaube ich nicht so kein Josh Gordon 2.
Nee, also wollte ich gerade sagen, also da sehe ich zum Beispiel sowas eher bei einem Antonio Callaway, wo wir gerade über ihn gesprochen haben, dass da wieder was passieren kann. Also die Chance sehe ich deutlich höher.
Ja, wenn wir jetzt tippen müssten, beide, so nach dem Motto, welche Exklusivzeile und Breaking News würde uns mehr überraschen? Also Rückfall Callaway oder Rückfall Hunt? Auf jeden Fall Rückfall Hunt würde mich mehr überraschen. Rückfall Callaway würde ich wahrscheinlich erachten. Ja, wie du.
Ja, genau. Also da sind wir uns einig, auf jeden Fall. Gut, dann belassen wir es auch dabei. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite zu dieser Woche? Weil mein Zettel wäre jetzt so nach knapp 40 Minuten abgearbeitet. Bevor wir jetzt über Mineralwassersorten nämlich sprechen, würde ich dann sagen, belassen wir es lieber dann dabei für diese Woche.
Ja, wir könnten noch ganz viel über irgendwelche Sammelkarten reden oder so, aber ohne Arne ist das ja auch sinnvoll. Wir wollen ja auch ein paar Hörer wieder rein auf den Football zurückführen nach dieser Folge letzte Woche. Also insofern ja, sind wir, glaube ich, gut dabei, uns heute nur am reinen Sport entlang gehangelt zu haben. Jetzt habe die Störung des Sprachzentrums auch nicht ergriffen.
Diese
Vielleicht sollten wir
Anstrengung.
das, vielleicht sollten wir dann wirklich aufhören.
Genau, das
Vielleicht.
sind Keime hier im Thomas Nowak Studios, die hier herumschwimmen. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Du hast natürlich die einmalige Chance verpasst, heute Arne rachemäßig alles in die Schuhe zu schieben, was er sonst dir in die Schuhe schiebt. Das musst du dann ein anderes Mal nachholen.
Ich hoffe, liebe Hörer, ihr hört diese Größe aus diesem Kompliment heraus, dass ich eben nicht jetzt 45 Minuten, ich hätte, glaube ich, genug Material, vor allen Dingen, wenn man alles zusammenzählt, wo Arne mir irgendwelche kolumbianischen Kickertalente in die Schuhe schiebt, die ich verpflichten wollte. Aber ich tue es einfach nicht. Stattdessen ist mir jetzt noch ganz brandheiß eine Sache eingefallen. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Gibt es eigentlich dieses Jahr eine All-or-Nothing-Folge oder Serie von Amazon? Wir waren alle schon so, da hieß anscheinend nicht. Hat er in letzter Saison Amazon kein Team begleitet. Jetzt war bei Pro Football Talk ja zumindest durchgesickert. Nach deren Informationen soll es wieder eine Staffel geben dieses Jahr, die dann letztes Jahr die Panthers begleitet hat. Da wir ja keine Hard Knocks Browns haben dieses Jahr, sondern andere Hard Knocks Teams, fände ich es eigentlich schön, wenn es die The Panthers Amazon Prime All or Nothing Staffel geben würde, so rein zum Nebenbei-Snacken. Also die Hoffnung ist da. Doch.
Da fällt mir auch noch eine Sache ein. Da hatten wir nämlich letzte Woche drüber gesprochen, weil du ja quasi da unser Experte für bist. Weißt du zufällig, wie der Fahrplan aussieht für Building the Browns? Hast du da irgendwie mal näher was gelesen? Weil ich konnte nichts finden.
Nee, also ich glaube auch, dass wir waren, glaube ich, bei 4 regulären Folgen und dann kam nochmal die Rookie-Minicamp-Folge, richtig?
Genau, ja.
Ja, dass ich glaube jetzt erstmal wieder bis zum Training-Camp, so wäre mein Eindruck, Ruhe ist.
Ja, aber sowas also, letztes Jahr meine ich auch.
Ja, also wir hoffen ja immer stark, dass sich quasi das uns über den ganzen Sommer trägt mit jede Woche eine Folge. Aber ich glaube, sie machen es nicht.
Nee, das denke ich auch. Das wird dann so sein wie letztes Jahr. Weil dann letztes Jahr um die Zeit war nämlich auch Schluss. Also da haben sie, meine ich, auch nach einem Rookie-Minicamp eine Folge noch gezeigt. Und dann
war
nämlich...
Die war die beste jetzt dieses Jahr wieder. Ich weiß nicht, hast du sie gesehen mit Jim Brown und der Ansprache und wie Williams da hin und weg war und also...
Ja, klar.
Also James Browns Ansprache ist schon mal schon Gänsehaut.
Das war, glaube ich, in der letzten Woche das Football-bezogenste, was wir besprochen haben, ja, die Ansprache. Ja. Nee, genau, also falls ihr es nicht gesehen habt, ich finde allgemein, die Folge hat sich sehr gelohnt. Findet ihr bei YouTube auf dem Channel der Cleveland Browns. Schaut es euch nochmal gerne an. Da kriegt man auch so einen ersten kleinen Eindruck von den Neuen. Gerade so die ersten Minuten sind auch ganz lustig. Da hat man so ein bisschen nämlich den Eindruck, als die Rookies kommen und ihr Material abholen, zum ersten Mal in den Lockerroom gehen, das hatten wir letzte Woche auch schon gesagt, das hat so ein bisschen was von Einschulung, finde ich.
Total, und man möchte auf jeden Fall als neuer Schüler, als Erstklässler neben Drew Forbes sitzen, weil der einfach so nett ist.
Wollte ich gerade sagen, das ist von Anfang an der beliebteste Schüler von allen, ja.
Ja, also ich habe ja schon den Drew Forbes Fanclub gegründet, weil ich einfach diese Kombination aus, er ist so nett und höflich. Und wenn man sich die Videos anguckt, er drängt den Gegenspieler ja zurück in die Toilette. Und da kann das Spiel schon nichts weitergeben. Er bearbeitet ihn so lange, bis der quasi, glaube ich, aufgibt. Also insofern, ich finde ihn großartig. Jetzt schon.
Das ist psychologisch auch gar nicht so schlecht, so lange den Gegner zu bearbeiten, bis er aufgegeben hat. Ein gutes Stichwort, wie ich finde, weil wir geben zwar denn nicht auf, aber wir beenden die Folge für heute, werden uns in der nächsten Woche mit neuen Eindrücken zurückmelden. Eine Mitteilung noch an Peter Schorn, der letzte Woche unser Gewinnspiel gewonnen hat. Peter, dein T-Shirt, das geht im Laufe der Woche per Post raus. Also schau immer mal, ob da ein Bote bei dir vor der Tür steht. Es könnte sein, dass da etwas von uns kommt. Sonst Lob, Kritik, gerne an uns über Twitter @brownsfans.de oder schreibt gerne eine Mail touchdown@brownsfans.de, so wie Maximilian es gemacht hat. Nochmal danke für deine Nachricht. Ich hoffe, wir konnten dich heute wieder ein bisschen mehr mitnehmen als in der letzten Woche. Das gilt natürlich auch für die, die vielleicht nicht geschrieben haben, aber sich in der letzten Woche gedacht haben, oh mein Gott, was war das denn? Ja, das war so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Passiert halt mal. Heute haben wir doch, glaube ich, wieder alles gut gemacht für die, die letzte Woche nicht so zufrieden gewesen sind. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Go Browns!